Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute, weiter im Blindflug, Optionen deutscher Politik in der zweiten Amtszeit Trumps, ein Vortrag mit Markus C. Kerber, aufgezeichnet am 26. März 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus zu unserem Vortrag mit Professor Dr. Markus Kerber. Herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Abends ist weiter im Blindflug, Optionen deutscher Politik in der zweiten Amtszeit Trumps. Die Vorbereitung für diesen Vortrag hatten wir ja so im Hinblick auf die Amtseinführung Trumps am 20. Januar, da hatten wir Kontakt. Und da war schon absehbar, dass die Präsidentschaft von Trump tiefgreifende Veränderungen bringen wird. Aber ich denke, die Intensität und das Ausmaß des Wandels, den wir heute erleben, die sind natürlich schon überraschend. Es ist auch sichtbar, wie Deutschland und Europa irgendwie versuchen, damit zurechtzukommen und sich in einer neuen Situation zu positionieren. Doch in Deutschland herrscht ein sehr idealistisches Verständnis von Außenpolitik und das führt dann auch zu Schwierigkeiten, das zu verstehen, wenn da in den USA eine Administration auftritt, die ganz klar interessengeleitete Außenpolitik macht. Und es ist ja noch ein weiterer Punkt, den wir auch angesprochen haben, dass natürlich die Entwicklung von geopolitischen Strategien in Deutschland immer gern der NATO und der EU überlassen werden. Das führt dann zu den Fragen, wie ist die Lage einzuschätzen, die mit der zweiten Amtszeit der Trump-Präsidentschaft verbunden ist? Und welche Wege gibt es, das deutsche Strategiedefizit zu überwinden? Und deshalb haben wir heute jetzt einen ausgewiesenen Kenner der außenpolitischen Zusammenhänge in Europa und den USA hier bei uns als Redner. Professor Markus Kerber, geboren 1956, studierte Rechtswissenschaften in Bielefeld und absolvierte eine Zusatzausbildung an der wohl wichtigsten französischen Hochschule für angehende Spitzenbeamten, an der ENA. 1986 Promotion, 2001 folgte die Habilitation und er lehrte als Professor für Wirtschaftspolitik und Finanzwissenschaft an der Technischen Universität Berlin, war Gastprofessor in Paris und Warschau. Kerber ist Gründer des Thinktanks Europolis und des Instituts für Verteidigungspolitik, Militärökonomik und Geopolitik. Herr Professor Kerber, Sie haben das Wort.
Herr Krockenberger, herzlichen Dank für die freundlichen Begrüßungsworte und Ihnen einen herzlichen Dank, dass Sie trotz der logistischen Schwierigkeiten den Weg hierhin gefunden haben. Dies scheint sicherlich der Bedeutung des Themas geschuldet zu sein. Und ich freue mich auf einen spannenden Abend, in dem ich in dem zweiten Teil auch sehr viel deutlicher über die Präferenzen reden werde als im ersten Teil. Doch beginnen wir zunächst mit einer Bestandsaufnahme. Mit unvergleichlichem Stil erinnerte Stefan Zweig in einem seiner berühmtesten Werke an die Schwierigkeit, geschichtliche Entwicklungen vorauszusehen. Ich zitiere: Es bleibt ein unumstößliches Gesetz der Geschichte, dass sie gerade den Zeitgenossen versagt, die großen Bewegungen, die ihre Zeit bestimmen, schon in ihren ersten Anfängen zu erkennen. So vermag ich mich nicht zu erinnern, wann ich zum ersten Mal den Namen Adolf Hitler gehört. Diesen Namen, den wir nun seit Jahren genötigt sind, jeden Tag, ja fast jede Sekunde in irgendeinem Zusammenhang mitzudenken oder auszusprechen. Im Namen des Menschen, der mehr Unheil über unsere Welt gebracht hat als irgendeiner in den Zeiten. Stefan Zweig spricht damit das Problem der Befangenheit des Zeitgenossen an. Wer inmitten des Stroms der Zeit schwimmen muss, ob gegen oder mit dem Strom, der sieht meist nicht bis zur Mündung des Flusses. Er merkt bestenfalls etwas, wenn Stromschwellen ihn am ruhigen Schwimmen hindern oder gar ein Wasserfall das Schwimmerlebnis zu trüben droht. Ungewissheit, meine Damen und Herren, wird auch häufig von großen Zeitdeutern geltend gemacht, um ihre Handlungspräferenzen zu rechtfertigen. Charles de Gaulle schrieb 1932 in seinem Essay »Die Schneide des Schwertes«, ich zitiere, »Was unsere Epoche kennzeichnet, ist das Fehlen jeglicher Gewissheit.« Dieses Fehlen jeglicher Gewissheit oder dieses Suchen nach Wahrheit, nach einer richtigen Einschätzung von kommenden Dingen, dies sei all denjenigen ins Stammbuch geschrieben, die wissen wollen oder meinen zu wissen, was Putin und Trump im Schilde führen. Ob und wann geschichtliche Entwicklungen in Krieg umschlagen und damit eine zivilisatorische Disruption zeitigen, merkt man allerdings spätestens, wenn sie ausbrechen. Dann aber ist es meistens zu spät, um derartige Entwicklungen zu verhindern oder zumindest einzufangen. Der Zeitstrom wird zum Mahlstrom und setzt sich über alle Individuen hinweg. Das Individuum geht unter in den Fluten eines Flusses, der, ob nunmehr strömend oder reißend, auf individuelle Schwimmbewegungen keine Rücksicht mehr nimmt. Trotz dieser Ungewissheit, trotz aller Ungewissheit über die Dinge, die kommen und die Entwicklungen, die wir zu zeitigen haben, feiert die Anmaßung des Wissens Inflation. Zahllose Medien oder die von ihnen und sich selbst ernannten Militärexperten wollen nämlich wissen, wer wann zum Beispiel den Ukraine-Krieg gewinnen wird. Das Schaulaufen von Experten, besonders surrealistisch aufgeführt von pensionierten Generälen in den letzten 3 Jahren, veranschaulicht nicht nur, dass Irren menschlich ist, sondern dass irrende Experten, ich setze das Wort Experten in Anführungsstrichen, ihre Irrtümer nie bereit sind zuzugeben. Nun, es ist so, wie es ist. Wir stehen in einer Epoche, vielleicht in einem neuen Zeitalter, dessen Besichtigung für uns höchst unangenehm ausfallen könnte. Hierzu meint einer der Auguren, Redakteur der NZZ, ich zitiere, Europa sortiert sich gegenwärtig noch. Das gilt für die Politik genauso wie für uns politische Journalisten. Für die Analyse und Einordnung folge ich gegenwärtig, ich zitiere immer noch, meinem inneren Kompass, den ich insbesondere in langen Gesprächen mit meinen Großeltern geeicht habe. Diese haben sich als reformierte Pfarrersleute ein Leben lang gegen rote und braune Fäuste gewehrt. Zitat Ende. Dies, meine Damen und Herren, ist einer jener vielen Einordnungsversuche, zu dem sich zahllose Journalisten, die sich als Missionare ansehen, berufen fühlen. Nun, von all diesen Personen, pensionierten Generälen, journalistischen Missionaren oder akademischen Militärexperten versuche ich mich in den folgenden sehr bescheidenen Darlegungen zu unterscheiden. Ich kann und ich will daher Ihnen keine Gewissheiten vermitteln, sondern habe nur eine Ambition, Sie nachdenklich zu stimmen, neue Fragen aufzuwerfen und so der überfälligen Diskussion über Deutschlands Strategie einen gewissen Anstoß zu geben. Dies wollen wir, dies will ich, in einem Dreischritt tun. Zum einen möchte ich, an erster Stelle möchte ich über die geistig-politische Lage unseres Landes reden. Ein Land ohne Strategie, angeblich in einem Meer oder mittlerweile in einem Meer von Feinden. Zweitens, welche Strategie für das Land in der Mittellage Europas, der Zentralmacht des Kontinents? Und drittens möchte ich mich der Fragestellung widmen, ob es europäische Antworten auf Trump 2 gibt oder ob es nur europäische Antworten auf Trump gibt. Und zum guter Letzt möchte ich ihn dann mit einer gewissen Resolution oder Entschlossenheit sagen, worauf ich meine, es ankommt. Zunächst zur geistig-politischen Lage unseres Landes. Nun, das, was wir momentan erleben, ist die Folge einer ja fast jahrzehntelangen Verweigerung des Politischen, der willentlichen Negation von Feindschaft als dem eigentlichen Element von Politik. Ich darf Sie daran erinnern, damals, als wir noch alle jung waren, 1990 war auf einmal die Zeit der Friedensdividende gekommen. Deutschland war nur noch, an die Politiker-Zitate sei erinnert, von Freunden umgeben. Noch in ihrer viel zu langen Amtszeit von fast 5 Jahren meinte Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin abrüsten zu müssen und den Anteil des W-Etats am Bruttosozialprodukt nicht etwa auf 2% zu bringen, sondern möglichst auf 1% abzusenken. Wie die Dinge gekommen sind, wissen wir nun. Und wir müssen zunächst einmal diese Situation, diese geistig-politische Lage und die Fehleinschätzungen des deutschen Politik-Establishments zur Kenntnis nehmen. Die BRD-Idylle, wie es Henry Kissinger einmal genannt hat, dieses Land, Deutschland, ein Bruttosozialprodukt auf der Suche nach einer politischen Raison d'être, diese BRD-Idylle ist endgültig zerstört, weil sie nie, wie man heutzutage sagt, nachhaltig sein konnte. Zu glauben, dass kriegerische Auseinandersetzungen als eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ein für alle Mal aus der Welt sein, der war von Anfang an ein Illusionist und jemand, der die politische Realität nicht sehen wollte und deshalb nicht sehen wollte, weil es natürlich im Hinblick auf die Wählerstimmen sehr viel besser ist, von Frieden zu reden, als den Teufel an die Wand zu malen und sich vorzubereiten auf kriegerische Auseinandersetzungen. Nun, hinzu kommt zu dieser geistigen Situation, der auch für diejenigen, die sich nicht mit der Verteidigungspolitik beschäftigt haben, der Wegfall, der abrupte Wegfall der bislang gemütlichen Arbeitsteilung innerhalb der NATO zwischen Europäern und Amerikanern. Dies allein Trump zuzuschreiben, ist sicherlich nicht richtig, denn diese gemütliche Arbeitsteilung beruhte auf einer Lastenteilung, die auch unter fiskalpolitischen Gesichtspunkten nicht besonders gerecht war und die in Amerika als seit geraumer Zeit inakzeptabel angesehen war. In dem Zusammenhang ist der Stern der Europäer nicht erst durch, sagen wir mal, die sehr undiplomatischen Äußerungen von Trump und seinen Mitstreitern am Sinken gewesen oder ja, nicht mehr so strahlend, sondern wenn Sie die Auftreten von Kamala Harris auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Vizepräsidentin damals gesehen haben, beobachten konnten, dann konnte man sehr gut daraus entnehmen, dass für die Europäer von amerikanischer Seite, also auch von demokratischen Seiten her, wenig Respekt vorhanden ist. Auch dies ist ein Umstand, den wir schon längst hätten zur Kenntnis nehmen müssen, bei einer sorgsameren Beobachtung der amerikanischen Verhältnisse. Aber die Provinzialität der deutschen Politik, insbesondere der Figuranten, die aus den Länderparlamenten, aus der Länderpolitik kommen, hat natürlich für diese Dinge überhaupt gar kein Auge und will auch kein Auge dafür haben. Der nächste entscheidende Einschnitt ist die irreversible Rückkehr, sichtbare Rückkehr der Geopolitik in einer multipolaren Welt. Wir haben es wieder zu tun mit dem, was Carl Schmitt Großräume nannte. Großräume, die westliche Hemisphäre, in der Herr Trump für sich Claims absteckt, über deren völkerrechtliche Legitimität wir natürlich noch diskutieren können, und in der der russische Präsident den Aufbau einer Ukraine unter europäischer Führung als eine Intervention in seinen Großmacht, in seinen Großraumbereich ansieht. Ich meine das nicht legitimatorisch, sondern ich meine nur, dass dieses Großraumdenken jetzt auf einmal wieder sichtbar geworden ist. Genauso wie sichtbar geworden ist, dass raumfremde Mächte, also ganz zweifellos die Russische Föderation, versucht, in der Europäischen Union Fuß zu fassen. Nicht nur mit Mitteln der hybriden Auseinandersetzung, sondern indem sie ganz definitiv Einfluss nimmt in Ungarn, in Rumänien, mit Mitteln, die in der Presse hinreichend berichtet werden. Dies ist im Übrigen ein Verhalten, was Sie in anderen Großräumen auch kennenlernen. Sie kennen die Monroe-Doktrin. Alles, was in der westlichen Hemisphäre passiert, unterliegt dem Vetorecht der Vereinigten Staaten von Amerika. Die deutsche Antwort auf diese Entwicklung ist einfach. Fehlanzeige. Fehlanzeige wegen personeller und institutioneller Unterrüstung. Und diese personelle und intellektuelle Unterrüstung wiegt sehr viel schwerer als die Ausrüstungsdefizite unserer Bundeswehr. Hinzu kommt schließlich der deplorable Zustand der Europäischen Union. Die Reaktionen, die eiligen, die panischen Reaktionen in Brüssel auf vorhersehbare verteidigungs- und sicherheitspolitische Entwicklungen, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen, zeigen, dass das Brüsseler System im Grunde genommen im Verfall sich befindet. Man könnte auch sagen, dass der Versuch, der ganz offensichtlich illegale Versuch, die EU in eine Verteidigungsgemeinschaft von heute auf morgen umzumodeln, und zwar ohne Vertragsänderungsverfahren, neben der NATO, nicht nur ein schlichter Ultra Vires Akt ist, wie die Juristen das sagen, also ein Fall von Kompetenzüberschreitung, eine Kompetenzüberschreitung von besonderer Gravität, man kann fast sagen ein Putsch des Brüsseler Gewaltenkonglomerats gegen die nationalen Demokratien. Vielleicht ist dies, auch dies ist eine Frage, die ich an Sie richte oder die ich mir stelle, ein letztes Ausgreifen vor dem endgültigen Verfall, einem Verfall, über den die Vereinigten Staaten von Amerika, der gegenwärtigen Konfiguration und der Russischen Föderation nicht unerfreut wären. Schauen Sie sich ein wenig die Situation an. Die sogenannte Außenbeauftragte der EU, Frau Kallas, Ex-Regierungschefin eines Landes mit 1,3 Millionen Einwohnern, davon 22% Russen, spricht im Namen Europas und hat einen diplomatischen Dienst, einen auswärtigen Dienst. Für wen spricht sie? Wo ist eine europäische Politik? Wie kann man überhaupt eine solche Person ernennen? Damit meine ich nicht die Person, Frau Kallas als solche, sondern wie kann man überhaupt die Vorstellung entwickeln, dass es so etwas wie eine europäische Außenpolitik geben könne? Hinzu kommt, auch dies ist ein Symptom des Verfalls, dass diktatorische Regierungsgebaren der Kommissionspräsidentin, mal mir nichts, dir nichts, werden 800 Milliarden mobilisiert. 150 Milliarden sollen von der Europäischen Kommission, also von der EU, an den Märkten aufgenommen werden, um sie besonders zinsgünstig an Staaten weiterzureichen. Das ganze Programm nennt man SAFE. Und dies wird organisiert von einer Person, die als Verteidigungsministerin alles getan hat, um die Bundeswehr nicht einsatzfähig zu halten. Und die Bundeswehr als eine Plattform zu sehen für ihre medienintensiven oder wirksamen Auftritte. Die Frage stellt sich also, ob die Europäische Kommission überhaupt noch den Willen hat, das zu tun, was sie nach dem Gesetz, nach den Verträgen zu tun gehalten ist, Hüterin der Verträge zu sein. Sie macht genau das Gegenteil. Nun, welche Strategie für unser Land, für Deutschland, für das Land in der Mitte Europas? Auch hier ist die Bestandsaufnahme zunächst einmal nicht hoffnungsfroh. Will man dem CSU-Politiker Weber, der eine herausragende Position im Europäischen Parlament als Fraktionsvorsitzender bekleidet, glauben, dann heißt das Motto in dieser Situation mehr Zuständigkeiten für die EU, und zwar in der Hoffnung, immer mehr Macht für Brüssel zu erlangen. Sein Motto Brüssel über alles geht einher mit seiner Hoffnung, dass die Deutschen mit Verteidigungssachverhalten nicht besonders vertraut und auch nicht besonders militärisch in den letzten 40 Jahren geschult, dass die Deutschen Europa diesen Machtzuwachs geben werden, um selbst aus der Verantwortung zu fliehen. Das ist das christdemokratische Establishment der Europapolitik. Das Niveau der Diskussion wird ferner aber veranschaulicht durch Beiträge oppositioneller Parteipolitiker, die für sich beanspruchen, eine Alternative für Deutschland zu sein. Frau Weidel hat ja bekanntlich mit Herrn Musk diskutiert und hat ihm Geschichtsunterricht erteilt, zur deutschen Geschichte insbesondere. Und von Frau Storch erhielt ich am 16.01. diesen Jahres eine Mail, in dem sie den Friedensnobelpreis für Trump aufgrund seines Beitrags zum Waffenstillstand im Gazastreifen forderte. Nun werden Sie sagen, das sind vielleicht individuelle, intellektuelle Entgleisungen. Sie zeigen indessen die Desorientierung, die Kompasslosigkeit unserer gegenwärtigen politischen Elite an, weil es dagegen auch keinen schillenden Widerspruch gibt. Das wird auch von den Medien alles geschluckt. Die Frage stellt sich also für die strategische Neuausrichtung Deutschlands, wie soll es weitergehen? Weiterhin taktische Anpassung, möglichst viel Wohlgefallen bei großen und kleinen Verbündeten, insbesondere bei den USA, und finanzielle Großzügigkeit zur Sedierung der Situation im Inneren und nach außen. Davon haben wir in der letzten Zeit schon eine Menge erlebt. Wir sind Deutschland ist der größte, mit Abstand der größte europäische Spender, muss man fast sagen, für die Ukraine. Und der ehemalige US-Präsident Biden lobte Deutschland as a great ally. Einher damit geht während dieser Spendabilität der vollständige Verzicht auf Gestaltungsehrgeiz beim gesamten Ukraine-Konflikt. Nicht nur Unterwürfigkeit, anhaltende Unterwürfigkeit gegenüber und natürlich Erstauntheit gegenüber der Trump-Administration und ihrem Stil, sondern auch gegenüber Biden. Die Leopard-Panzer wurden erst geliefert, nachdem Amerika bereit war, Abrams-Panzer zu liefern. Ich habe das nie verstanden, dieses Jungtim. Und ich habe auch nicht verstanden, wie so ein deutscher Bundeskanzler Herrn Biden sagt, thank you for having me. Schließlich der vollständige Ausfall des Auswärtigen Amtes, der Niveauverfall. Man kann fast sagen, das Auswärtige Amt ist von Nichtregierungsorganisationen scheinbar übernommen worden. Ein nationaler Sicherheitsrat existiert immer noch nicht. Es wird viel darüber geredet. Und dies ist deshalb so bedauerlich, weil dies die letzte institutionelle Hoffnung wäre, um Fachlichkeit und Konstanz in der Außen- und Sicherheitspolitik wieder einziehen zu lassen. Keine Politik, abgesehen von der Ordnungspolitik, erfordert so viel Fachlichkeit und Konstanz wie Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und die Kompetenzen, wenn Sie sich den Deutschen Bundestag dazu ansehen, sind doch rar gesät. Deutschland stolpert also weiter ohne Kompass und ist kein Antreiber, sondern wird vor sich hergetrieben. Daher möchte ich Ihnen offenerweise sagen, was mein Maßstab für ein Handeln in dieser schwierigen Situation ist. Und diesbezüglich habe ich nur Gewissheiten. Deutsche Souveränität und internationale Stabilität durch strikten Respekt des Völkerrechts. Diese Forderung nach deutscher Souveränität in Fragen der Außenpolitik ist in Deutschland nicht mehr konsensfähig. In dem Koalitionsentwurf der vergangenen Ampelkoalition wird von einem dienenden Deutschland gesprochen. Einem Deutschland, das in Europa aufgeht. Und in der Praxis erleben wir, dass Deutschland nicht nur gegenüber den USA den Kotau macht, sondern den USA auch erlaubt, in unserem Land über militärische Infrastrukturen zu verfügen, die in der Lage sind, Kriege anzufangen und zu führen, ohne dass Deutschland darüber entsprechende Verfügungsgewalt hat. Ich habe mich selbst in Wiesbaden mal über die Struktur des Operationszentrums der amerikanischen Streitkräfte in Europa informieren dürfen. Das sind Dimensionen. Dagegen ist die Operationszentrale im Einsatzführungskommando der Bundeswehr gerade so etwas eine Miniaturversion. Für mich ist Souveränität ein Gebot der Selbstachtung und Stabilität als Forderung im internationalen Bereich ist natürlich eine Resultante deutscher Interessen. Exportnationen brauchen Stabilität im internationalen Bereich. Diese Maßstäbe aus meiner Sicht diskussionswürdig, aber nicht Konsens in Deutschland, bringen eine Reihe neuer Fragestellungen mit sich, die auch unsere Bündnisse betreffen. Erstens, funktioniert denn die NATO nur mit den vielen Militärstützpunkten, die sie in Deutschland hat und die zum Teil deutscher Verfügungsgewalt vollständig entzogen sind? Darf man einmal hinterfragen, warum Polen beispielsweise lautstark den immediaten Ukraine-Beitritt zur NATO gefordert wird, bei gleichzeitiger Weigerung einer Friedenstruppe zur Sicherung der ukrainischen Grenzen teilzunehmen? Könnte eine NATO mit einem Mitglied Ukraine überhaupt funktionieren angesichts der Governance dieses Staatsgebildes? Hinzu kommt natürlich der Umgangston des ukrainischen Präsidenten und die doch langdauernde Beschimpfung der deutschen Politik und Öffentlichkeit durch den langjährigen Botschafter Melnyk. Souveränität gebietet an der Stelle, bestimmte Tabufragen neu aufzuwerfen und sich nicht einreden zu lassen, dass dies nicht erlaubt sei. Und sich das Auftreten dieses Botschafters zu verbitten in den dafür vorgesehenen diplomatischen Formen. Interessant auch, dass in einer Phase vor den klärenden Äußerungen von Herrn Trump im Verteidigungsministerium so getan worden ist, als ob die Ukraine schon mit anderthalb Beinen Mitglied der NATO sei. Der Leiter der zuständigen Arbeitsgruppe, General Freuding, Dr. Freuding, Ex-Adjutant von Frau von der Leyen, redete auf Konferenzen der Clausewitz-Gesellschaft davon, als ob das im Grunde genommen schon ein fait accompli sei und man jetzt schon mit der Aufteilung der militärischen Logistik anfangen könne. Nun, und diese Souveränität, die ich einfordere, müsste an sich auch zu entsprechenden Reaktionen der deutschen Politik führen, wenn die EU es sich herausnimmt, einen EU-Verteidigungskommissar zu ernennen. Obwohl nach Artikel 346 und nach Artikel 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und nach Artikel 42 Absatz 1 die EU mitnichten eine Verteidigungsgemeinschaft ist. Die ungezügelte Machterweiterung der EU-Kommission, ausweislich des weißen Papiers zur Verteidigung, ausweislich des jetzt vorgeschlagenen SAFE-Programms, ist ein Ultra-Virus-Akt, eine Kompetenzüberschreitung von besonderer Gravität, die in Deutschland bei einem Souveränitätsverständnis, wie ich es praktiziere, zu entsprechenden Reaktionen führen müsste. In der Realität reklamiert die Europäische Kommission zunehmend, ausweislich des White Papers, über die Ausrüstungsprioritäten der europäischen Armee mitzuentscheiden, indem sie nicht mit goldenem Zügel sagt, dies fördern wir und dies fördern wir nicht. Nun komme ich zu dem, was vielleicht für Sie am spannendsten ist, einem kleinen Exkurs darüber, wie denn Deutschland mit Trump umgehen kann. Mit Trump II, denn die erste Präsidentschaft ist ja doch eine Mischung aus Chaos und Verfassungsbruch gewesen. Nun, die Einschätzungen von Donald Trump müssen sich an der Realität messen. und nicht am Wunschdenken. Es gibt ja Leute, die finden den Mann toll, weil er Disruption bringt. Es gibt Leute, die ihn verachten aus bestimmten moralischen Gesichtspunkten oder auch anderen Gesichtspunkten. Er hat mal 1981 ein Buch geschrieben, The Art of the Deal. Das hat er mit Sicherheit nicht geschrieben, nicht selbst geschrieben. Aber hieraus kann man entnehmen, dass er sich für einen genialen Dealmaker handelt. Und wenn man dieses Selbstverständnis des mächtigsten Manns der Welt mit der Realität vergleicht, dann stellt man jedenfalls bisher bei der Lösung des Ukraine-Konfliktes fest, dass seine geniale Verhandlungstechnik und Taktik darin bestand, einen wesentlichen Teil der russischen Postulate von vornherein vorab erfüllt zu haben. Vorab Zugeständnisse als Verhandlungstechnik ist für mich etwas ganz, ganz Neues. Und ich wage es zu sagen, dies ist ein Zeichen von absoluter Unprofessionalität. Er schenkte sozusagen dem russischen Präsidenten den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, dem eigentlichen Kriegsanlass für Putin. Die Russen haben vor Beginn der Invasion eine Erklärung der NATO verlangt von den Vereinigten Staaten, denn nur mit denen wollen sie reden, dass die Ukraine nie Mitglied der NATO wird. Ich habe Ihnen eben angedeutet, was ich von der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine immer schon gehalten habe, unabhängig davon, dass es ein revisionistischer Politiker namens Putin aus ganz bestimmten machtpolitischen Gründen nicht will. Aber die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist ja ein Verhandlungsgegenstand, ist ein Fund, mit dem man wuchern kann. Die territorialen Zugeständnisse sind auch kein Diskussionsgegenstand mehr. Es geht nur noch darum, wo werden die neuen Grenzen gezogen. US-Bodentruppen sollen nicht kommen. Und bei den Sanktionen gegenüber Russland, die Russland weiterhin wehtun, hat man ein Entgegenkommen in Aussicht gestellt. Und dies alles kombiniert der gegenwärtige amerikanische Präsident mit dem Verlangen nach einem Deal oder einem Abkommen über den Zugriff auf seltene Erden der USA in der Ukraine. Also nicht etwa aller NATO-Verbündeten, auch das wäre für sich genommen noch etwas ganz Besonderes, sondern der USA. Dies ist eine einmalige Situation, in der der Hauptverbündete von einem angegriffenen Land antizipierte Reparationen will, Kompensationen dafür, dass die USA die Ukraine unterstützt haben. Ich setze das Wort Reparation in Anführungsstriche, weil ja die Ukraine an der Stelle dann schon behandelt wird wie ein Land, das auch schuldhaft an diesem Krieg mitgewirkt hat. Von daher stellt sich die Frage, ob Trump überhaupt so etwas wie strategische Ziele haben kann oder hat oder vor allen Dingen auf eine elektoralistische Selbstdarstellung aus ist. Wenn Sie sich weiter die Umgebung, die personelle Umgebung des Präsidenten anschauen und Sie vergleichen mit den Fachleuten, die andere Regierungen in den USA zu Rate gezogen haben, so ist man wirklich sehr erstaunt. Das Selektionskriterium scheint nur noch zu sein, ob Trump mit den Leuten ein Vertrauensverhältnis hat und möglichst eine geschäftliche Vergangenheit, die gut funktioniert hat. Dass nun im Nahen Osten Herr Steve Witkoff, ein Immobilienunternehmer aus New York, mit dem sich Trump sehr gut versteht, dicke Freunde, im Nahen Osten tätig ist und dass er Sonderbeauftragter des amerikanischen Präsidenten für die Gespräche in Riad ohne Europäer ist, hat natürlich dazu geführt, dass hier jemand mit den Russen spricht, der die Topografie dieses Krieges gar nicht kennt. Fragen Sie mal Herrn Witkopf oder wie Trump sagen würde, Steve, ja, wo denn Tschernowitz ist. Oder fragen Sie mal, wo er denn in Osteuropa Bratislava ansiedelt. Das wissen diese Leute nicht. Die Topografie des Krieges ist auf russischer Seite bestens bekannt, das kann ich Ihnen sagen. Und Putin schickt dort exzellent vorbereitete Leute hin, die natürlich die Ukraine aus langjähriger Zugehörigkeit und ich sage mal aus langjähriger Kolonisierung auch sehr genau kennen und wissen, wo in dem Land, ob in Luhansk oder im Donetsbecken, was zu holen ist und was, wo nicht zu holen ist. Hinzu kommt, dass die Entsendung von Leuten wie Witkow, der natürlich in einem Spannungsverhältnis steht zum offiziellen Außenminister, dazu führt, dass ganz bestimmte für die Europäer, aber auch für die Allianz unzweideutige Bedrohungslagen gar nicht wahrgenommen werden, auch gar nicht zum Gegenstand von Verhandlungen gemacht werden. In Nordostpreußen, also was man jetzt Oblast Kaliningrad nennt, sind auf mobilen Abschussrampen hinreichend viele Iskander-Raketen stationiert, um Mitteleuropa zu schädigen, teilweise zu zerstören oder einzuschüchtern. Darauf gibt es eine taktische Antwort, die ich jetzt noch nicht nenne, aber die wir in der Fragestunde dann gerne behandeln können. Aber das hat Herr Witkow gar nicht auf dem Bildschirm. Und dass man diese Bedrohungslage natürlich zum Gegenstand von Verhandlungen machen muss, wenn man schon, um in der Sprache dieser Herren zu bleiben, einen Deal mit Herrn Putin fabrizieren will. Nun geht es also einfach weiter im Chaos wie in der ersten Amtszeit. Kann man sagen, wie es manche Trump-Verehrer in einem bestimmten politischen Spektrum in Deutschland ihm zugute halten, dass seine Unberechenbarkeit vielleicht ein taktisches Konzept ist. Und was folgt aus der Volatilität und Disruption, die davon bisher ausgeht, für die internationale Stabilität, um die es ja nicht besonders gut steht. Nun, ich will sehr vorsichtig an der Stelle argumentieren, aber es führt ja kein Weg daran vorbei, festzustellen, dass die Form von Imperialismus, die Trump betreibt, von einer Plumpheit ist, wie man Imperialismus in der Geschichte noch nie erlebt hat. Man vergleiche seinen Claim auf Grönland oder sogar auf Kanada mit dem Distinguished Imperialism des British Empires. Die Stillosigkeit scheint an dieser Stelle zum Maßstab zu werden. Die Großmächte, die dieses Spiel natürlich beobachten, reagieren bislang gar nicht, jedenfalls nicht nach außen, und lassen ihn agieren. Und es gibt viele, auch in Großbritannien, gerade auch konservative Freunde, Tories, die diesen Imperialist Overplay abwarten wollen, aber sich ihren Teil dabei denken. Nun, wie kann man auf das alles, was wir von Trump bisher gesehen haben, reagieren? Sie werden, nachdem ich unzweifelhaft aus meinen wohlgewählten Worten habe erkennen lassen, was ich davon halte, über meine Reaktion oder meine Empfehlung verwundert sein. Ich empfehle keine Panikreaktionen, sondern taktische Selbstermattung von Trump abwarten, um in gracianischer Hinsicht, saber esperar, abwarten können, zu sehen, welche Chancen bestehen bleiben, um das Atlantische Bündnis neu auszubalancieren. Dass es nicht so bleiben kann, wie es ist, ist eindeutig. Das wollen die gegenwärtigen Kräfte in den USA nicht. Und das haben wir viel zu spät gemerkt. Aber es sollte von unserer Seite, von deutscher Seite auf Disruption nicht mit Disruption reagiert werden. Und es sollte auch sehr deutlich klar gemacht werden, dass die ohnehin kurzfristig wirkungslose Aufrüstung, finanziert von Frau von der Leyen, für die Einsatzfähigkeit unserer Streitkräfte kurzfristig gar nichts bringt. Ich stelle also fest, das NATO-Bündnis besteht weiter und es bestehen gewisse Chancen, dass es als Bündnis zwischen Amerika und Europa, Trump in der einen oder anderen Form überlebt. Zweitens, der Russe steht ja nun nicht vor der Tür. sondern er führt seit 3 Jahren nicht einen All-Out-War in der Ukraine, sondern einen Grenzkrieg mit völkerrechtswidrigen Kriegsoperationen, zweifelsohne mit schrecklichen Blutvergießen auf beiden Seiten, aber mit einer Ukraine, die sich tapfer schlägt und wo keine Front bisher vollständig zusammengebrochen ist. Von daher stelle ich zunächst einmal fest, dass es keinen Grund gibt, die Flinte ins Korn zu werfen. Hinzu kommt, meine Damen und Herren, die weiter bestehende, unabhängig von den Parolen von Trump und seinen Mitstreitern, die weiterhin bestehende taktisch-militärische Abhängigkeit zwischen den USA und besonders Deutschland. Die Bundeswehr schickt sich an, da geht es ja alles immer etwas gemächlich zu, demnächst eine Division einsatzbereit zu machen. Wir brauchen 3 Divisionen, und zwar so schnell wie möglich. Und nicht nur eine Litauen-Brigade. Aber ohne die 38.000 US-Heeressoldaten in Deutschland, davon 14.000 auf Rotationsbasis, 10.000 Soldaten der Air Force und das Europakommando der US-Streitkräfte in Wiesbaden und das 56. Artilleriekommando in Ramstein, beziehungsweise die große Air Force-Stationierung in Ramstein, wäre Deutschland gar nicht verteidigungsfähig. Ja, die Bundeswehr hat nicht genug Kampfpanzer, hat nicht genug Schützenpanzer, es hat viel zu viel Gerät an die Ukraine abgegeben. Und auch bei den atomaren Kräften sieht es so aus, dass gegenwärtig ja kein Ersatz besteht. Diese gegenseitige Verwiesenheit im technisch-militärischen Bereich betrifft natürlich auch das, was man semantisch nicht besonders wahrheitsträchtig als nukleare Teilhabe bezeichnet. Sie wissen, dass unter nuklearer Teilhabe der angeblich mitbestimmte konsensuelle Einsatz von Atomwaffen, die in Deutschland lagern, die überall in Europa lagern, möglich ist. Diese nukleare Teilhabe bedeutet, dass auf deutschen Plattformen für dafür ausgerüstete Flugzeuge Atomwaffen der USA zu feindlichen Zielen gebracht werden. Das Ganze ist ein sehr kompliziertes Prozedere, bei dem die Bundesregierung die Zustimmung geben muss. Ob das für den Fall, dass es passiert, wirklich so respektiert wird, da habe ich so meine Zweifel. Wir können aber davon ausgehen, dass an dieser Stelle die logistisch-militärische Zusammenarbeit so groß ist, dass beide Seiten noch aufeinander angewiesen sind. Wobei ich aus dieser Überzeugung möchte ich auch kein Geheimnis machen, von dieser sogenannten nuklearen Teilhabe nicht sehr viel halte. Das Wort Teilhabe ist wohl nicht ganz angemessen in diesem Zusammenhang. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, in der die militärisch-taktischen gegenseitigen Abhängigkeiten so groß noch sind, dass sie auch durch die impulsive Rhetorik, um es sehr diplomatisch auszusprechen, und die Verachtung der gegenwärtigen Regierung für die Europäer und für die Deutschen insbesondere, nicht aus der Welt geschafft werden kann. Im Übrigen gibt es bei dem Bemühen, ein Ringfencing, ein Einhegen von Trump zu betreiben, einen natürlichen Verbündeten, das ist Großbritannien. Und das ist sicherlich eine Option, die bislang vollständig unterbewertet worden ist. Ich halte also an dem NATO-Bündnis und der Fortentwicklung des NATO-Bündnisses prinzipiell fest und darf daran erinnern, dass bereits 1965, in der Hochzeit des Kalten Krieges, Henry Kissinger ein Buch schrieb über die NATO, The Troubled Partnership, in dem er sich im Wesentlichen mit dem Enfant terrible der Allianz auseinandergesetzt hat, Frankreich, die eine eigene Atommacht hatte, die aber nicht in der Lage war, sich selbst zu schützen, beziehungsweise die Atlantische Allianz zu schützen, von dem nuklearen Schutzschirm der USA profitierte, aber dennoch für sich eine Sonderrolle spielen wollte. Auch das hat die Allianz überstanden. Die Diskussionen, die Kissinger und Nixon mit de Gaulle hatten, sind es wert, gelesen zu werden. In seinem letzten Brief an mich am 15. August 2023 schreibt Kissinger, ich erspare Ihnen die persönlichen Dinge, I agree with you fully on the need for transatlantic cooperation in this challenging period. Or, as you well employ the old phrase, the need to recognize that, quote, a divided house cannot stand. To avoid such a division will be one of the core challenges of the coming period. Leider ist Kissinger seitdem verstorben, aber er wäre sicherlich über diese Abkehr eines US-Präsidenten, einer radikalen, auch verbalen Abkehr von Europa, nicht besonders angetan gewesen. Und ich fühle mich diesem fast schon testamentarischen Aufruf, den Spalt, den Trump in die Atlantische Allianz gebracht hat, zu überwinden, ein wenig verpflichtet. Ich komme damit, meine Damen und Herren, zu dem dritten Teil meiner Ausführungen, nämlich dem, was von den Parteipolitikern zunehmend als das Allheilmittel, die allselig machende Antwort auf die amerikanischen Provokationen genannt wird, die europäischen Antworten auf Trump. Ich habe dies mit einem Fragezeichen versehen, weil Europa als Handlungseinheit natürlich etwas ganz Besonderes ist. Wir sind 27 und auch als wir noch nicht 27 waren, 27 Staaten von höchst unterschiedlicher Größe, mit völlig heterogenen Interessen und mit völlig unterschiedlichen Bedrohungswahrnehmungen. Auch vorher, ich zitiere nochmal Kissinger, sagte er, Europe, give me a telephone number. Wen soll ich anrufen in Europa? Der für diese, damals noch nicht 27, verbindliche Entscheidungen treffen kann. Dass in dieser gegenwärtigen Situation der Zustand, die Heterogenität, die natürliche Heterogenität unseres Kontinents von dem Gewaltenkonglomerat in Brüssel und insbesondere unter der Führung von Frau von der Leyen ausgenutzt wird, um eine Politik zu betreiben, zu der sie laut den Verträgen nicht ermächtigt ist, ist für sich genommen ein Skandal, der einer der Souveränität und der nationalen Demokratie verpflichtenden Politik dazu bringen müsste, zu protestieren. Aber, meine Damen und Herren, Europa ist so geschaffen, wie es ist, mit 27 Nationalstaaten, so groß wie Malta und Zypern, Luxemburg, Estland, die völlig unterschiedliche Interessen haben. Ich habe Ihnen das eben an dem Beispiel von Polen genannt. Das Interesse Polens an der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist überdeutlich, warum man will einen Pufferstaat haben und man will, dass die anderen Mitglieder der NATO Polen vor einem eventuellen Angriff auf sein eigenes Territorium durch Schutz der Ukraine schützen. Es ist also überhaupt nicht möglich, in einer solchen Situation eine Telefonnummer zu haben. Und es ist ganz, ganz schlimm und für die Legitimität der Europäischen Union zersetzend, kann man wirklich sagen, dass Frau von der Leyen diese natürliche Heterogenität und natürlich auch die Schwäche der nationalen Regierung ausnutzt, um ihr eigenes Spiel, den Ausbau einer Brüsseler Zentralinstanz, fortsetzt. Was wäre in Europa denn vor allen Dingen zu tun, um die Kräfte, die dieser Kontinent hat, zu addieren, zu sammeln, Nun, wir müssten zunächst einmal diskutieren darüber, ob es gemeinsame Wertmaßstäbe gibt, zum Beispiel gegenüber der erklärten Annexionspolitik Amerikas, gegenüber Grönland, Panama oder der intendierten Eingliederung Kanadas als 51. Bundesstaat. Wenn wir diesbezüglich eine nur kompromisslerische Haltung anlegen und dies nicht deutlich verurteilen, dann haben wir gar keine Maßstäbe und keine Glaubwürdigkeit, den Einmarsch Chinas in Taiwan zu verhindern, den Griff Russlands auf Georgien oder später auf Moldawien zu kritisieren. Die Unverletzlichkeit von Grenzen muss ein wesentlicher Konsens der Europäischen Union sein. Und wenn diesbezüglich die Meinung besteht, manche könnten doch mit Trump ein Arrangement finden und manche nicht, dann ist dies eine Zwietracht, die in die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union als solche in Frage stellt. Damit meine ich die Besuche von Viktor Orban in der Privatresidenz von Herrn Trump noch vor seiner Wahl. Damit meine ich das stolze Sonderverhältnis, was die nicht unerfolgreiche italienische Ministerpräsidentin mit Trump pflegt. Um einen Wunsch zu äußern, ich wäre gerne in dieser Situation dänischer Ministerpräsident. Ja, um die Ungeheuerlichkeit der Forderungen von Donald Trump gegenüber Grönland vor dem Forum der Öffentlichkeit, vor dem Forum der Weltöffentlichkeit als das zu geißeln, was sie sind. Nun, zurück zu den Handlungsmöglichkeiten der EU. Die EU ist zuständig, und zwar ausschließlich zuständig, auf dem Gebiet der Handelspolitik. In der gegenwärtigen Situation stellt sie in ihrem Machtrausch auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik ihre Kompetenzen, ihre originären Kompetenzen in puncto Binnenmarkt und Handelspolitik selbst zur Diskussion. Wir können die Europäische Union nicht allein darüber entscheiden lassen, wie man auf die Zölle von Herrn Trump reagiert. Ein Handelsland oder eine Exportnation wie Deutschland hat faktisch immer bei handelspolitischen Fragen in Brüssel ein Mitspracherecht gehabt. Und wenn Sie die Damen und Herren im Wirtschaftsministerium etwas näher kennen, die sich damit beschäftigt haben, dann wurde den Interessen Deutschland an dieser Stelle jedenfalls Rechnung getragen. Es gibt keine handelspolitische Linie der Europäischen Union nach außen, die nicht im Inneren deutsche Interessen und damit auch die deutsche Zahlungsbereitschaft für die Union berücksichtigt hat. Ich bin der Auffassung, dass der Zeitpunkt gekommen ist, der Europäischen Union die handelspolitische Exklusivzuständigkeit zu nehmen. Damit kommen wir zu einem besonderen Punkt, der im Zusammenhang mit Mehr Europa wagen immer wieder von unterschiedlicher Seite ins Feld geführt wird. Überschrieben mit die europäische Vergemeinschaftung der Nuklearwaffen, so das generöse Angebot des französischen Präsidenten. Sie werden mir bitte nicht gram sein, wenn ich bei allen Vorschlägen des französischen Präsidenten immer im Hinterkopf behalte, dass er schon einige sehr wirre Vorstellungen geäußert hat. Er äußerte vor geraumer Zeit die Überzeugung, dass die NATO Hirntod sei. Er äußerte auch die Überzeugung, dass er in der Lage ist, mit Putin zu reden und dass man nur auf Putin verständnisvoll eingehen müsse. Er lud ihn in seine Sommerresidenz in der Côte d'Azur ein und er pilgerte, wie Sie alle gesehen haben, am Bildschirm wie ein Chorknabe nach Moskau und redete Putin mit seinem Vornamen duzend an, zu einem Zeitpunkt, als die Invasion Russlands in der Ukraine schon längst feststand. Von daher nehme ich die Äußerungen von Macron immer als das, was sie sind. Lockungsversuche. Die ständige französische Lockung adressiert an Deutschland, Ressourcen zur Verfügung zu stellen und auf Verfügungsgewalt zu verzichten. Großbritannien ist in diesem Punkt sehr viel ehrlicher. Sie sind auch gar nicht handlungsfähig im nuklearen Bereich, weil sie die atomaren Sprengkräfte auf 4 U-Booten geparkt haben oder stationiert haben, von denen 2 permanent unterwegs sind, die operativ-taktisch sehr von den USA abhängig sind. Und die Nuclear Deterrence im Vereinigten Königreich ist per Definition immer eine nationale Angelegenheit. Frankreichs Force de Frappe, 1958 von de Gaulle erfunden gegen den Willen der Militärs, die damals noch sehr stark in konventionellen Kategorien dachten, war von Anfang an nicht gedacht als ein taktisches Mittel, also als eine Gefechtsfeldwaffe, sondern als ein strategisches Mittel und um den Willen und die Ambition Frankreichs zu verdeutlichen, im La Cour des Grands, im Hof der Großen, in der Liga der Großmächte mitreden zu können. Reichweite und Zahl der Atomsprengköfte sind unzureichend, um auf eine taktisch-nukleare Bedrohung Russlands hinreichend reagieren zu können. Eine Vergemeinschaftung der Nuklearwaffen zwischen Deutschland und Frankreich halte ich bestenfalls für ein nicht ehrlich gemeintes Manöver. Nun stellt sich damit natürlich die Frage, die weitere Frage, ob Deutschland nicht selbst Atommacht werden sollte. Ich sage, es stellt sich die Frage, die intellektuelle Frage. Ich plädiere für nichts. Die Frage ist deshalb unausweichlich und auch legitim, weil Russland erstmals auch in dem Ukraine-Konflikt mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen gedroht hat und auch über diese Waffen verfügt, zweifelsohne verfügt. In einer Zeit, in der die USA in nuklearer Hinsicht kein absolut zuverlässiger Partner mehr sind, stellt sich die Frage, wie man auf diese taktisch-nukleare potenzielle Bedrohung antwortet. Auf nukleare Bedrohung kann man nicht mit Panzern antworten. Auf nukleare Bedrohung, insbesondere taktisch-nukleare Bedrohung, gibt es nur eine nukleare Antwort. Alles andere wäre inadäquat. Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen, dass ich diese Diskussion für eine Diskussion halte, die zwar intellektuell unverzichtbar ist, aber die man zwar nicht ausschließlich, aber auch doch einer gewissen Moralität unterstellen sollte. Auch taktisch nukleare Waffen richten Schäden an, die von einer Größenordnung sind, die wir uns alle nur im Albtraum vorstellen können. Nukleare Waffen sind, wie Jaspers das bereits 1958 gesagt hat, überpolitische Waffen. Sie beenden das Freund-Feind-Verhältnis, jedenfalls bei den strategischen Waffen. 1958 schrieb Kissinger sein legendäres Buch über Nuklearwaffen und auswärtige Politik zu einem Zeitpunkt, als die Entwicklung taktischer Atomwaffen, also Gefechtsfeldwaffen, im Unterschied zu den strategischen Potenzialen, anfing, allerdings noch längst nicht so weit entwickelt war wie heute. Ich glaube, dass wir an einer solchen Diskussion nicht vorbeikommen, ohne dass ich heutzutage an dieser Stelle eine definitive Meinung dazu äußern will. Ich will auch nicht Ihnen verschweigen, dass es dazu rechtliche Grundlagen und Einschränkungen gibt. Im 4+2-Vertrag hat Deutschland definitiv auf atomare, biologische und chemische Waffen in Deutschland verzichtet. Dies ist der, wie soll ich sagen, Preis, aber es ist die Conditio sine qua non zur Erlangung vollständiger Souveränität. Diese Souveränität ist also auf dem Bereich der Bewaffnung eine geringere als die von Frankreich, von Großbritannien, von USA und Russland. Ein Land, das auf Nuklearwaffen grundsätzlich verzichtet und nur unter den Bedingungen dieses Verzichts seine Souveränität wiedererlangt, ist letztlich dann doch nicht ganz souverän. Jedenfalls im Vergleich zu anderen Ländern nicht so souverän. Ich will diese rechtliche Diskussion nicht im Detail weitertreiben, denn es stellen sich eine ganze Reihe von sehr technischen Fragen. Zum Beispiel die Frage, wer denn die Träger von taktischen Atomwaffen sein sollten. Flugzeuge sind immer weniger ein sicheres Mittel, um die Waffe sicher an das entsprechende Ziel zu bringen. U-Boote, 80% des atomaren Potenzials von Frankreich sind auf 4 sogenannten Lanceurs d'engin, sous-marin nucléaire Lanceurs d'engin, stationiert. Der Weltraum. Also hier gibt es eine technische Diskussion, über die man im Einzelnen sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass ich im Unterausschuss Marinerüstung des französischen Parlaments eine Sachverständigenaussage abgeben durfte und darauf hingewiesen habe, zum großen Erstaunen und zur großen Verärgerung der anwesenden Admiralität, dass man diese Riesen-U-Boote Frankreichs mit 13.000 bis 15.000 Tonnen früher oder später doch orten kann. Die Signaturen sind natürlich gering, aber solche unglaublichen Agglomerationen von Metall ist auch in den Weltmeeren irgendwann auffindbar. Und nichts ist für ein U-Boot, egal wie stark es bewaffnet ist, so unangenehm. Ich war bei der U-Boot-Flottille in Eckernförde Mob beordert, wie entdeckt zu werden. Weil es dann nämlich nur eines Torpedos bedarf, um das U-Boot unschädlich zu machen. Das heißt, die Sicherung der Plattformen ist insbesondere bei atomarer Bewaffnung ein sehr, sehr großes Problem. Und das Postulat der französischen Atomwaffe, FOST, unentdeckbar und unauffindbar zu sein, ist wahrscheinlich technisch gar nicht haltbar. Hinzu kommt, dass in dem Moment, wo diese U-Boote richtig Power machen, sie auch sehr viel Lärm machen. Ja, die haben zwar aufgrund der Atomreaktoren praktisch unbegrenzte Antriebsmöglichkeiten, aber sie machen dann auch Lärm und werden durch entsprechende Sensoren entdeckt. Ich glaube, dass wir an dieser Fragestellung einer atomaren nationalen Bewaffnung, einer Diskussion darüber nicht vorbeikommen. Allein das kann dazu führen, dass Deutschland friedensmächtig wird, ultimativ friedensmächtig wird und im Kreise der Atommächte darauf hinwirken kann, dass man abrüstet und die Atomwaffen verbannt. Dies setzt allerdings voraus, dass es auch in Deutschland sichere Institutionen gibt, die für nukleare Bewaffnung zuständig wären, kompetent, zuverlässig zuständig wären. Taktische Nuklearwaffen sind kein Spielzeug für unsere Bundesheinzelmännchen, die sich Politiker nennen. Hier bedarf es militärischen Sachverstandes über die Parteien und unabhängig von den Parteien. Abhängigkeit zu Parteien bedeutet Abhängigkeit von Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit kann man sich in diesem Bereich überhaupt nicht erlauben. Die taktische nukleare Bewaffnung ist auch nicht ohne Alternativen. Man kann neben der konventionellen Bewaffnung, nuklearen Bewaffnung, auch über eine dritte strategische Option nachdenken. Staaten mit stark urbanen Strukturen sind dermaßen verwundbar geworden aufgrund ihrer Infrastruktur, dass man sich über, ich nenne das mal dritte strategische Option, unterhalten kann, die in der Lage sind, ein Land, aber nicht Russland, vollständig matt zu setzen und dysfunktional zu gestalten. Wenn man sozusagen die Nervenleitung, den Nervum Rerum seiner Infrastruktur trifft. Sie sehen, meine Damen und Herren, ich habe mir einige Gedanken gemacht. Ich will nach den sehr politisch und sicherheitspolitisch gehaltenen Überlegungen noch die Hoffnung äußern, dass es auch mit geopolitischen, mit geoökonomischen Mitteln möglich sein wird, Trump einzuhegen. Ich bin sogar fest davon überzeugt, er wird sich selbst einhegen, weil er die Wirkungen seiner aggressiven Handelspolitik, seiner Zollpolitik intellektuell gar nicht überblickt. Natürlich findet man immer Berater im professionellen Bereich, im professionalen Bereich, die dafür eine Erklärung finden. Aber früher oder später werden die Staaten, die Adressaten seiner Zollpolitik sind, mit Zöllen antworten. Und dies kann bedeuten, dass es in den USA zu einer erheblichen Inflation kommt, einer importierten Inflation. Die Reaktion auf eine importierte Inflation, egal ob importiert oder nicht importiert, ist immer eine straffe Geldpolitik. Eine straffe Geldpolitik bremst die Konjunktur. Dies wäre eine Wirkung, also Kombination von Inflation und wirtschaftlicher Stagnation oder Wachstumsverlusten, die Donald Trump seinen Wählern schwer erklären kann. Vor allen Dingen deshalb schwer erklären kann, weil es selbst wahrscheinlich gar nicht versteht. Er hat ja also geradezu kleinkindhafte Vorstellungen von internationaler Ökonomie. Und die Hoffnung ist nicht völlig unbegründet, dass er auch ein Opfer seiner eigenen ökonomischen Ignoranz werden wird. Damit komme ich habe schon lange genug geredet, zum Schluss. Und ich hatte zu Beginn meines kleinen Referats Ihnen von meiner Selbstbescheidung erzählt. Ich wollte und will Ihnen keine Gewissheiten liefern. Meine Darlegungen verstehen sich also als wirklich eine Einladung für eine neue deutsche Nachdenklichkeit. In einem Punkt bin ich indessen sicher. Wer nach außen souverän handeln will, muss über innere Souveränität verfügen. Mit dem gegenwärtigen Parteienregime ist dies bereits intellektuell nicht möglich. Also gilt es Trump II als Herausforderung für eine nationale Aufrüstung, geistig ebenso wie materiell zu nutzen, nicht nur um die NATO neu auszurichten, ganz neu auszurichten, sondern um die deutsche Souveränität und damit den Anspruch auf Selbstbestimmung neu zu gründen. Für ein solches Aufrüstungsprogramm, geistig wie materiell, ist eine gemeinsame Kraftanstrengung unverzichtbar. Wir stehen also vor der Aufgabe nationaler Selbstbehauptung. Wie de Gaulle stets klärend feststellte, auf die Nation kommt es an. Dazu aber müssen die Deutschen das erlangen, was ihnen in den langen Jahren der Bevormundung abhandengekommen ist. Den Willen zur Macht. Ich danke Ihnen.